no! No, 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 no. It's just 26. You should stick to talking about darts.
Und genau das tun wir. Hier kommt der Podcast mit Potenzial, das Oki der guten Laune. Die fehlende Sisalfaser in eurem Dartboard. 26 Darts. Und hier sind fast live, aber garantiert in Topform, aus dem Madhouse, eure drei Spitzen mit Schirm, Schaft und Melone. Sascha, Lutz und Jana.
Die Darts-WM ist im vollen Gange und deshalb melden wir uns natürlich auch hier frisch und fröhlich. Die 26 Darts WG kann ich nicht sagen, aber zumindest virtuell finden wir wieder zusammen. Herzlich willkommen da draußen, schön, dass ihr dabei seid und natürlich ein Hallo an Lutz Wöckener und normal Ladies first, aber jetzt mal Ladies last. Das hat einen Grund heute. Jana Bosnitzer, grüßt euch da draußen.
Hi.
Hallöle.
Ja, und natürlich wollen wir ein bisschen quatschen über die WM. Wer hätte es gedacht, worüber soll man sonst reden in diesen Tagen? Habt ihr ein anderes Thema im Kopf momentan?
Ich weiß gar nicht mehr, was vor der WM war. Also ich bin so im Tunnel, ich habe wirklich jedes Match gesehen, jeden Dart, viel analysiert auf verschiedensten Kanälen, beschäftige mich nur damit, mich rufen mittlerweile bestimmt 10 verschiedene Leute an, die irgendwelche Wetttipps haben wollen. Ich bin auch in diversen Tippspielen unterwegs. Wenn man sich da meinen Tabellenstand anguckt, sollte man mich lieber nicht anrufen. Aber es macht Spaß. Also ich bin noch fit.
Man absolut. Sagt ja auch, die, ja, mit der meisten, die mit der meisten Ahnung tippen am schlechtesten. Ne?
So.
Lass dich nicht beirren.
So.
Auf jeden Fall ist ja schon mal, während wir jetzt quatschen hier, eine Menge passiert. Da ist so viel drin gewesen schon in dieser Weltmeisterschaft. Keine Ahnung, ich fasse mal so aus meinem Kopf jetzt zusammen. Der Grinch war da, die Jogos-Tränen waren da, Lisa Ashton mit einem Drama, ein Doby-Comeback habe ich gesehen, ich habe ein MVG gesehen in brutaler Form, ich habe leider Max Hopp ausscheiden sehen und dann haben wir natürlich ein unfassbares deutsches Battle gesehen zwischen Kurz und Clemens. Das jetzt nur mal so zusammengefasst, ein Gervin Price, der super gestruggelt ist, und ein ehemaliger Weltmeister, der bereits ausgeschieden ist, weil die Baggy-Hosen zu gut waren. Ich glaube, wir können dann nachher noch mal ein paar Themen intensivieren, weil da wirklich schöne Geschichten schon dabei waren, finde ich. Aber zunächst mal müssen wir natürlich, Lutz, mit unserer First Lady im 26 Darts Podcast reden, mit Jana, denn die war ja schließlich vor Ort. Betonung auf war ja schließlich vor Ort, denn mittlerweile ist sie ja wieder zurück in good old Germany. Jana, erstmal schön, dass du es wieder geschafft hast, von der Insel runterzukommen, denn die Fans der Darts-WM und natürlich auch unsere wissen ja, dass einiges passiert ist und irgendwann die Insel dicht gemacht wurde und ihr natürlich nochmal ganz kurz die Biege gemacht habt, was nachvollziehbar war. Jana, nimm uns doch mal mit in diese Reise, erklär uns mal ein bisschen, was ist da eigentlich genau passiert und warum bist du jetzt wieder in Deutschland oder warum ist das gesamte Sport1-Team, für die war es ja schließlich vor Ort, jetzt mittlerweile wieder zurück in Deutschland.
Ja, als du gerade meintest, die haben irgendwann die Insel dicht gemacht, musste ich kurz ein bisschen schmunzeln, weil irgendwann hört sich immer so lang an nach dem Motto, oh ja, da haben wir mal drüber geredet, das haben wir mal angedacht und dann haben wir uns mal dazu entschieden, die Insel abzuriegeln. Das Ganze ging irgendwie innerhalb von 6 oder 8 Stunden. Und so ungefähr verlief dann auch unsere Abreise aus London. Also sowas von abrupt, das war ein fluchtartiges Aufbrechen. Zelte abreißen. Also wir sind irgendwie morgens noch froher Dinge in Ellipelli gefahren, hatten noch eine Schalte mit Martin Schindler und dann stand gerade irgendwie Keegan Brown zum Pre-Match-Interview bei uns im Studio. Da rief uns Hadi vom Hotel an in einer Aufregung und sagte, liebe Leute, ich lese hier gerade deutsche Medien und gucke mir deutsches Fernsehen an und es geht rauf und runter, dass die irgendwie planen, hier ab 0 Uhr keine Flieger mehr aus Großbritannien Richtung Deutschland irgendwie landen zu lassen, fliegen zu lassen. Und der Zugverkehr, das war erstmal nur gerüchteweise, sollte dann auch im Laufe der Tage Anfang der Woche eingestellt werden. Das spielte sich ja alles am Sonntag ab. Ja, und dann haben wir kurz mal hin und her überlegt und Rücksprache mit unserem Sender gehalten und den Chefs. Und dann haben wir gesagt, liebe Leute, den Krieg gewinnen wir jetzt ja auch nicht mehr an einem Tag. Lasst uns die Zelte abbauen und lasst uns zusehen, dass wir nach Deutschland kommen. Weil die Anzeichen haben sich dann doch immer mehr verdichtet, dass das stimmt, dass sie wirklich die Insel dicht machen. Und so war es dann auch. Also wir haben wirklich in einer Hauruck-Aktion, man kann sich das so vorstellen, Also im Vorort, es war ja eh in diesem Jahr alles ein bisschen anders als die letzten Jahre, also wesentlich ruhiger. Und in dem Presseraum, da hatten zwei Sender ihr Studio aufgebaut, die Kollegen von RTL 7, die holländischen Kollegen, Sport 1 eben. Und dann war noch ein Kollege von DAZN da und einer von der PDC. Und diese sechs Leute, das war quasi unsere Bubble da. Also mehr Leute habe ich auch nicht gesehen in der letzten Woche. Und die Kollegen hatten sich von der PDC und von DAZN hatten sich einen Flieger für den nächsten Tag gebucht. Und die haben dann natürlich das ganze Thema bei uns da mitbekommen. Und die haben sich dann auch kurzfristig dazu entschieden, eben umzubuchen. Also der Kollege von der PDC ist dann bei uns mitgefahren und der Kollege von DAZN hat sich auch noch einen Rückflug gebucht. Genauso wie Hadi aus dem Hotel, der hat auch nur noch Taschen gepackt, ab zum Flughafen im Uber. Und irgendwie drei Minuten bevor die Gepäckaufgabe geschlossen hat, hat er noch sich da in diesen Flieger reingemogelt. Es war wirklich Chaos. Und wir haben dann eben zu dritt das Studio da abgebaut in einer Hauruck-Aktion. Also das war der schnellste Studioabbau aller Zeiten. Und sind ins Hotel, Koffer gepackt. Auch so schnell habe ich auch noch nie meine Koffer gepackt. So chaotisch habe ich auch noch nie meine Koffer gepackt. Das war wirklich nur noch rin und ab dafür. Pizza auf dem Schoß haben wir uns noch mitgenommen. Und dann sind wir Richtung Eurotunnel gefahren. Und am Ende des Tages hatten wir echt wirklich Schwein, weil wir haben den vorletzten Zug bekommen, der von dieser Insel da losgefahren ist am Sonntag. Das war eine knappe Kiste.
Krass.
Ja.
Sag mal, und die Kollegen, die Holländer, sind die da geblieben oder?
Die sind da geblieben, genau. Die haben dann auch Rücksprache mit ihrem Sender gehalten. Also die Nachrichtenlage war ja so, dass sie gesagt haben, sie wollen bis zum 6. Januar den Flugverkehr einstellen. Und über den Eurotunnel, da gab es irgendwie überhaupt keine genauen Informationen, gibt es glaube ich immer noch nicht. Da heißt jetzt erstmal nur 2 Tage, also irgendwie bis Weihnachten. Aber es weiß ja eben am Ende des Tages keiner. Und ich glaube, wir haben in diesem Jahr alle gelernt, dass man sich wirklich auf nichts verlassen sollte und nichts planen sollte oder für bare Münze nehmen sollte. Und wenn die sagen, die machen am 6. Januar die Insel wieder auf, heißt das noch lange nicht, dass die am 6. Januar die Insel wieder aufmachen. Und das war halt im Endeffekt für uns auch so der entscheidende Punkt, um zu sagen, wir brechen hier ab, weil wir hatten geplant, bis zum 4. Januar da zu bleiben. 3. Januar ist ja das Finale erst in diesem Jahr. Da wäre jetzt der 4. oder der 6., kann man sagen, komm. Klar, Weihnachten, wir hatten vor, über Weihnachten nach Hause zu fahren. Das hat jetzt natürlich auch im Endeffekt, wäre dann ins Wasser gefallen, wie für die Spieler eben ja jetzt auch. Aber da hätte ich persönlich für mich gesprochen jetzt noch mit leben können. Und die Holländer eben, die holländischen Kollegen, die haben halt auch gesagt, komm, dann bleiben wir über Weihnachten eben hier. Und nehmen jetzt eben das Risiko in Kauf, dass die im Zweifel auch über den 6. Januar hinaus dann eben da bleiben müssen. Ne?
Krass.
Ja.
Also da wart ihr auf jeden Fall schon spannend, weiter an dem Sonntag als Michael van Gerwen, ne? Der, glaube ich, den Ernst der Lage noch nicht so ganz verstanden hatte und dachte, er könnte noch mal locker über Weihnachten nach Hause und dann zurückkommen. Aber hat es ja auch noch rechtzeitig dann mitgeteilt.
Er war ja zu Hause.
Genau.
Der war zu Hause, hat sich in die Karre gesetzt, ist erstmal wieder kurzerhand zurück nach England gefahren, weil er sich auch dachte, ich sehe meinen ersten Rang in der Weltrangliste mal eben hier verloren gehen. Da hat er sich gedacht, oh, fahre aber mal wieder schnell zurück auf die Insel.
Ja, aber ein paar Stunden später, ne, dann wäre es schon eng geworden. Ne? Also stehen ja 10.000 LKWs vorm Tunnel mittlerweile.
Ja.
Also ja, aber das ist vielleicht.
Da muss man halt einfach sagen, also das ist so durchgesickert an dem Tag einfach alles, ne? Also es war ja nicht, wir sind ja nicht wach geworden und hatten irgendwie einen Brief vor dem Hotelzimmer liegen mit den harten Fakten, wie es jetzt ist. Das war ja super unklar. Und wir waren auch um 12 Uhr Ortszeit im Ellipelli und da ging das dann langsam los, dass wir gedacht haben, so Moment, was passiert hier eigentlich gerade? Ne, da ist ja, das war ja so das Problem eigentlich, ne? Deswegen glaube ich, vielleicht hätten sich die holländischen Kollegen auch nochmal anders entschieden, wenn du wirklich da ja, mit Tatsachen hätte es arbeiten können. Im Endeffekt können wir auch der Tunnel. Es hat niemand davon gesprochen, dass der Tunnel dicht ist. Im Gegenteil, sie haben eigentlich gesagt, der bleibt offen. Ich habe noch geguckt auf der Fahrt vom Ellipelli ins Hotel, ob ich noch ein Rückfahrticket für den Tunnel buchen kann für die nächsten Tage. Du konntest dabei zusehen, wie diese Tickets ausgebucht waren. Wir haben uns mit den Kollegen von RTL 7 unterhalten. Die meinten, für morgen früh gibt es erst wieder Tickets. Für heute gibt es gar keine mehr. Ich saß 10 Minuten später im Auto und habe versucht, ein Ticket für den nächsten Morgen zu buchen, weil ich mir dachte, besser ein Ticket haben als keins haben. Nee, es gab nur noch eins für Mitte der Woche. Also das war wirklich, du konntest da im Minutentakt zusehen, wie Flugtickets und Zugtickets und Fährentickets einfach über den Tisch gingen.
Wie war das denn, als ihr da angekommen seid? Das würde mich mal interessieren, weil von den Flughäfen hat man ja einiges gehört und auch Bilder gesehen, also ich zumindest. Das war ja ein Drama sondergleichen. War das bei euch ähnlich? Also wie muss man sich das vorstellen, dass man dann noch auf diesen vorletzten oder dann später im letzten Zug drauf kann? Waren dann da, weiß nicht, 500, 1000, 2000 Menschen oder wie sah das da aus?
Nee, tatsächlich nicht. Wir sind auch wirklich gut durchgekommen, kein Stau und nix. Und wir haben uns dann angestellt und wir hatten ja ein Ticket für diesen Eurotunnel für den 4. Januar. Und das war im Endeffekt jetzt unser Glück. Das konnten wir quasi vor Ort umbuchen.
Mhm.
Ja.
Okay.
Aber ich sag mal, ja, wenn wir Traffic gehabt hätten oder wenn wir eine halbe Stunde länger gepackt hätten oder eine halbe Stunde länger das Studio abgebaut hätten, das wären alles Dinge gewesen, da wären wir nicht mehr auf diesen Zug draufgekommen.
Mhm. Ja, und das ist ja dann auch immer noch ein Thema, da geht es ja dann um Menschen und Menschen, die Weihnachten irgendwie feiern wollen mit ihren Familien. Wobei ich immer sagen muss, ich wundere mich zum Teil auch, das hat jetzt auch mit Darts gar nicht so viel zu tun, was sich da für Menschen an Flughäfen aufregen, dass das alles katastrophal ist und das geht ja alles nicht so. Ich frage mich ja gerade,
danke, Merkel.
Zeit, was mache ich eigentlich am Flughafen? Ne? Also was mache ich jetzt gerade am Flughafen, wenn ich eigentlich nicht, wie jetzt zum Beispiel Jana, beruflich unterwegs bin? Ich meine, das ist ja auch die normalste Regel gerade, dass man keine besonderen Reisen tätigt, es sei denn jetzt, du hast vielleicht Verwandte irgendwo und willst irgendwie nach Weihnachten deinen Opa nochmal in London, in England oder was weiß ich denn irgendwo sehen. Ja, das mag ja dann so ein paar Grenzfälle geben, aber ich finde, nur weil ich jetzt in Urlaub muss und mich dann auf einmal wundere, dass vielleicht irgendwie gerade irgendwas nicht funktioniert in diesen Zeiten, finde ich dann etwas seltsam, teilweise auch von Menschen, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Und bei der anderen Geschichte muss ich auch sagen, ich bin total überrascht gewesen, dass die Spieler zum Teil auch wieder nach Hause fahren dürfen. Also das ist eigentlich das, was ich gar nicht so verstehe. Jetzt ist es ein Extremfall, gerade der eingetreten ist, da konnte ja jetzt auch keiner mit rechnen. Man versucht ja auch Dinge wahrscheinlich im Vorfeld abzuchecken, durchzudenken, aber dass jetzt auf einmal die News kommt, okay, da gibt es vielleicht irgendwie so einen Mutant, der da irgendwie wieder rumläuft. Damit hatte wahrscheinlich keiner gerechnet.
Mutant,
aber
der rumläuft.
Ja, du weißt, was ich meine. Also,
redest du von mir oder was?
Okay. Um den Mutanten. Warum erlaubt man eigentlich überhaupt den Spielern, nach Hause zu fahren? Weil das erhöht ja auch so ein Risiko für so ein Turnier unglaublich. Ich verstehe das natürlich auch. Ein MVG möchte zu seiner Family nach Hause und Weihnachten feiern mit kleinen Kindern. Überhaupt keine Frage. Aber das ist natürlich, sagen wir mal, in der aktuellen Situation, wenn du das nicht als Bubble spielst, ein absolut hohes Risiko, was du da eingehst, dass du möglicherweise eine WM auch gar nicht zu Ende spielen kannst, weil dieses Restrisiko bleibt. Lutz hebt den Finger und sagt jetzt Folgendes.
Ja, ich glaube, du hast die Antwort selbst gegeben. Ich glaube, Weihnachten ist der Grund. Und die jüngere Vergangenheit. Ne? Also die haben zuletzt, haben sie 4 Wochen in Coventry in einer Bubble gelebt. Wenn wir uns mal angucken, was es da für Statements gab, wie viele Männer da in Tränen ausgebrochen sind, weil sie einfach diese Isolation am Ende nicht mehr ausgehalten haben, weil sie zu ihren Familien wollten. Ich glaube, das wissen die bei der PDC schon ziemlich gut, wie es in den Spielern selber aussieht. Und wie gesagt, die waren in einigen Bubblen in diesem Jahr schon. Und wenn du es dann noch über Weihnachten machst, ich glaube, dann hast du ein Problem. Und dann kriegst du auch Probleme in dem Hotel da. Und insofern.
Aber jetzt hast du das Problem auch, Lutz. Und du hast es jetzt, weil ich da einhake, entschuldige, aber
jein,
jetzt
nicht
hast
für
du das
alle.
Problem sogar, ohne dass die Spieler das mental vorher verarbeiten konnten vielleicht.
Ja, aber doch nicht für alle. Also es sind doch nur die, die nicht aus UK kommen. Gervin Price ist nach Hause gefahren, Peter ist zu Hause. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Dimi vielleicht bei den Rides feiert oder sowas. Ich weiß, was du meinst und natürlich gebe ich dir recht. Klar wäre das sauberer und sicherer und auch irgendwie fairer. Der Fairness-Faktor spielt für mich auch eine Rolle. Wenn Gabriel Clemens jetzt da auf dem Hotelzimmer sitzt, auf 6 Quadratmetern, 8 Quadratmetern mit seiner Freundin, dann ist das natürlich nicht so geil eine Woche lang. Unterschied dazu, da fährt einer nach Hause und sitzt unterm Weihnachtsbaum mit den Kindern und Familie. Also ja, aber ich glaube, dass das der Grund ist, dass die PDC einfach sieht, dass das den Spielern gut tut, dass sie sonst vielleicht ein Problem kriegen, einige zumindest auch im mentalen Bereich und dass man denen das jetzt nicht noch nehmen will. Ich weiß auch gar nicht, ob man es ihnen verbieten könnte. Also ob die jetzt sagen könnten spontan, Alter, wenn du fährst, bist du raus. weiß ich nicht.
Und was man natürlich auch beachten muss, ist, wir reden hier, ich habe das Gefühl, die WM läuft schon seit 3 Monaten, aber wir reden hier von einer Woche. Und als wir angereist sind, da war noch der Stand und am ersten Tag auch tatsächlich Tatsache, dass wir vor Fans gespielt haben. Ja, das kommt einem ja jetzt schon wieder vor wie ein anderes Zeitalter. Wir sind angereist in London, da war da Lockdown light, also eigentlich gar kein Lockdown mehr. Man konnte in Restaurants gehen und vor Ort essen gehen. Das kommt dann hier in Deutschland ja schon vor wie, da kann man sich ja gar nicht mehr dran erinnern. Und dann hieß es auf einmal Tier 3, Fans fliegen raus. Dann hieß es auf einmal Tier 4, nächste Risikostufe, die gab es noch nie in England. Da wusste erstmal gar keiner, was bedeutet die überhaupt für Sportevents. Die ganzen Kriterien, die damit einhergehen mit Tier 4, waren überhaupt nicht definiert. So, und dann kommt hier noch der Mutant, wie Sash so schön sagt, und dreht eine Runde durch England. Ja, das sind natürlich, also da ist ja jetzt in 7 Tagen alles schief gelaufen.
Ja, aber der Fehler sind Meinung nach nicht Tier 3 und Tier 4. Der Fehler ist das, was davor passierte, dass diese Restaurants überhaupt offen waren.
Ja gut, die Diskussion, die können wir jetzt hier nicht. Also, das ist ja, also diese Corona-Diskussion finde ich auch wirklich müßig und ich glaube, da ist man im Nachhinein immer schlauer. Also das ist halt schwierig, da irgendwie zu sagen, das ist der richtige Weg, das ist der falsche Weg. Also da wäre, will mich dazu eigentlich gar nicht äußern. Ich nehme es, wie es kommt. Ja. Ich finde nur, dass die Ereignisse sich halt extrem überschlagen haben. Ja, man muss dieser Tage auf alles vorbereitet sein. So, da kann man vielleicht hier und da mal sagen, so, hätte Plan B nicht irgendwie schon vorher ausgereifter sein müssen, weil man eben im Moment weiß, Plan A ist vielleicht wackeliger, als man jetzt die letzten Jahre halt da, ja, da konnte man halt davon ausgehen, das Ding läuft so, wie man es plant. So, in diesem Jahr geht's halt, läuft vieles nicht, wie man es plant. So, da kann ich sagen, okay, da muss man vielleicht ein bisschen besser aufgestellt sein. Aber ich finde, das war jetzt schon innerhalb dieser 7 Tage Worst-Case-Szenario.
Ja, aber ich, also dass vor Fans nicht stattfinden würde, finde ich jetzt, ist nicht so ein hinterher erstmal ein schlauer. Also das haben wir auch in älteren Folgen, meine ich, schon thematisiert und gesagt. Ich habe das für einen Fehler gehalten. Einfach nicht, weil ich wusste, was passiert, sondern weil das einfach nicht in die Zeit reinpasst. Also für mich fühlt sich das nicht gut an. In diesen Zeiten, wo viele Menschen sterben, wo in ganz Europa irgendwelche Lockdowns sind, so ein Ding auszutragen und dann da 1000 Leute in diese Halle reinzulassen. Insofern fand ich das jetzt nicht so überraschend, dass dann doch keine Fans da waren. Aber ich weiß, was du meinst. Also es hat sich innerhalb kürzester Zeit hat sich da sehr viel verändert. Vor allem muss ich das für jemanden so anfühlen, der da dann eben auch vor Ort war und das selber halt von vorne bis hinten miterlebt hat. Klar, ja.
Mhm. Ja, und von daher, glaube ich, geht es auch hier nicht darum, ob wir jetzt der britischen Regierung erklären, das war richtig und das war falsch, genau. Im Vorhinein, im Nachhinein. Das stimmt schon, aber wir beziehen es ja in erster Linie mal auf den Sport. Ich meine, ich kann die Lage in Deutschland ja noch nicht mal 100% einschätzen, was würde ich tun oder wer wäre ich, als dass ich das jetzt für England machen würde. Aber ich finde schon, dass man im Sport beurteilen kann, auch aus der Erfahrung, und da hat man in unserer Berufswelt dann schon einige mit Sportevents, auch mit Bubblen, dass ich natürlich schon sage, das hat Lutz gut angesprochen, es ist mittlerweile dann jetzt einfach auch für die Leute, die nicht mehr im Turnier sind, wie Nico Kurz zum Beispiel, zum einen, wenn er jetzt noch drin wäre, genau wie bei Gaga, ein Wettbewerbsnachteil, weil du jetzt so ein bisschen da rumhängst und eigentlich nichts machen kannst und ein bisschen eingefärbt bist und die anderen sind vielleicht zu Hause unterm Weihnachtsbaum und können mit ihrer Familie irgendwo in Schottland oder irgendwo in England ganz normal den Abend verbringen oder die Tage verbringen. Das ist schon eine ganz andere Nummer. Und dann kommen die wieder zurück in die Bubble, wo irgendwie die anderen die ganze Zeit nichts gemacht haben, außer das, was die Regeln sind, nämlich sich entsprechend der Bubble zu verhalten. Also das passt für mich jetzt persönlich als Sascha Bandermann nicht. Verstehe, dass das eben eine besondere Situation aufgrund dieser Weihnachtsfesttage ist. Aber das wusste man übrigens auch vorher, dass die WM über Weihnachten irgendwie ein Problem hat oder zumindest vielleicht Day-Offs hat. Und von daher finde ich, ist das im Vorhinein vielleicht nicht so schlau. Und wenn der Lutz anspricht, man hat natürlich schon in Coventry oder grundsätzlich jetzt schon viele, sagen wir mal, Dinge hinnehmen müssen, die eigentlich im normalen Leben nicht stattfinden sollten, dann ist das richtig. Wenn da viele, viele Leute über viele, viele Tage oder auch Wochen sich zurücknehmen mussten oder teilweise in Bubbles leben mussten. Aber dann hätte man lieber vorher sagen müssen, pass auf, diese Bubbles brauchen wir gar nicht, weil das Wichtigste ist, die WM, die brauchen wir. Und da müssen wir irgendwie den Spielern alles ermöglichen, was irgendwie in unserer Macht steht, dass das Suche läuft und dass es eben auch zum möglichst gefahrlos wie irgendwie nur läuft.
Ja, aber machen sie ja nicht.
Vorher, ne? Auf eine Bubble. Nee, aber ich sag mal, da hätte ich vielleicht vorher auf eine Bubble verzichtet irgendwie. Ja, gerade für die Leute, die eben nicht diesen Vorteil haben, von der Insel zu kommen, sondern immer wieder vielleicht auch hin und her fliegen zu müssen. Die haben ja sowieso schon ein paar Nachteile grundsätzlich. Von daher ist das jetzt auch ausschweifend, aber finde ich jetzt im Nachgang ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen.
Hast du auch recht.
Gaga Clemens.
Fun Fact, um es mal wieder kurz aufzulockern, es gibt im Hotel über Weihnachten nicht mal mehr Essen. Sophie, das war doch die letzte Info, die ich bekommen habe von dieser Insel.
Wer kommt denn da? Der Durstexpress und der, weiß ich nicht, Pizza also, 24/7 oder was?
Ich bin auf jeden Fall gespannt, was Gaga jetzt mit Lizard, was da für ein Weihnachtsessen kredenzt wird. Im Hotel auf jeden Fall keins.
Aber noch schlimmer trifft es doch Leute wie Nico. Also Gaga, ich habe heute noch mit ihm gesprochen und er sagt, ja, es ist mein erstes Weihnachten ohne Familie, ohne dass ich Heiligabend mit meiner Familie bin. Aber ich meine, auf der anderen Seite ist er dritte Runde erstmal zu seiner Karriere, 25.000 Pfund Preisgeld und ein Spiel gegen Weltmeister Peter Wright. Sagt er selber, ey, das ist dann eben so, dann holen wir das im Januar nach. Aber was sagt denn Nico Kurz? Du verlierst das Match, was du vielleicht sogar gewonnen hättest, wenn du im ersten Satz deine Chancen genutzt hättest. Und jetzt, als Dankeschön dafür, darfst du jetzt noch ein paar Tage da abhängen und quasi Gaga als Sparringspartner fit machen für die nächste Runde. Also das stelle ich mir schwierig vor, zumal Nico auch ohne Freundin da ist und ohne Eltern. Das ist nochmal richtig hart, finde ich.
Aber dafür war er gestern echt relaxed. Ich habe ihn auch gefragt und meinte, du, schwierigste Frage, für die es wahrscheinlich auch keine Antwort gibt, aber wie kommst du jetzt wann nach Hause? Und dann meinte er auch, ey, keine Ahnung, aber irgendwie werden sie uns irgendwann schon wieder von dieser Insel runterlassen. Ja, also war echt super relaxed. Ich meine, es hilft ja auch nichts. Also muss es ja so angehen, kann sich da jetzt nicht reinsteigern. Macht es ja nicht besser, aber ja, also ich finde das auch, ja, ich möchte
ich weiß
nicht
gar
in die
nicht.
Haut stecken.
Ja, ich weiß noch nicht, ob ihm das nach dem Match so klar war. Ne? Er hat ja auch gesagt, jetzt war das Match und so, das war alles für mich in den letzten Stunden, Tagen. Und ich muss dann mal gucken, keine Ahnung, wie das dann laufen wird. Aber ich glaube, jetzt ist ihm klar, dass es eben gar nicht laufen wird, dass er da einfach nicht wegkommt. So, ich weiß wirklich nicht, ob ihm das so klar war.
Ja, schwierige Phase auf jeden Fall, weil das kennt er wahrscheinlich auch nicht so, würde ich jetzt mal einfach behaupten. Gaga Clemens hat das ja auch bei Jana ganz nett im Interview gesagt, das, was du auch gerade zitiert hast, dass er seit 37 Jahren nicht mehr ohne oder noch nie ohne seine Eltern gefeiert hat, logischerweise. Von daher auch ein besonderer Moment, aber der hat es so ein bisschen stoisch genommen mit seiner typischen Art. Ist ja auch der richtige Umgang eigentlich mit so einer Situation, die du dann irgendwann nicht mehr ändern kannst. Aber weil wir das gerade jetzt schon angesprochen haben, lass uns doch mal über das Match kurz einen Satz verlieren, oder? Weil es so großartige Werbung und fürs deutsche Darts war und einfach echt ein mega Spiel. Also mal frei rausgesagt von mir, dann macht ihr weiter. Ich habe mich drauf gefreut, wie ein Schneekönig. Auf der anderen Seite dachte ich so, oh, hoffentlich bricht da nicht einer ein oder, ne? Aber das war halt dann ein Match auf Augenhöhe und deshalb so spannend und das hat es halt überragend gemacht, um zuzuschauen. Also ich war völlig begeistert von dieser Partie. Wie ging es euch?
Ich auch, ich kann mich nur anschließen. Ich fand auch, das war absolut ein Duell auf Augenhöhe. Ich war mir auch überhaupt nicht sicher im Vorhinein, wer gewinnt. Klar, erstmal allein, weil er deutsche Nummer 1 ist, lagen jetzt irgendwie die Favoritenrolle eher auf Seiten von Gaga. Aber ich habe es Nico absolut zugetraut. Und dachte im zweiten Satz auch, als er da 3 High-Finishes runtergenagelt hat, habe ich gedacht, okay, das Ding holt er sich. Jetzt ist er on fire. Und dann, finde ich, im dritten Satz ist er eingebrochen. Also da hat ihm dann irgendwie so, ist ihm ein bisschen die Puste ausgegangen. Und dann wiederum hat halt Gaga irgendwie da sein Spiel voll auf die Bühne gebracht. Und dann hatte ich das Gefühl, jetzt gibt's kein Vorbeikommen mehr an Gaga. Da hatte ich echt das Gefühl, da steht wirklich so ein Bär, der nur noch grölt. Und der brauchte ja, also der hat ja nicht einen Doppel verfehlt. Das war ja nur noch Bums, Leck zu, Bums, Leck zu, Leck zu. Und da war das Match dann für mich so ein bisschen entschieden. Aber bis dahin war das echt ganz, ganz großes Kino für den deutschen Dartsport.
Ich finde, dass dieses Match sehr gut gezeigt hat, wie die beide drauf sind und auch welche Chance das für die nächsten Jahre für Darts in Deutschland geben kann. Also wir haben einmal diesen konstanten, diesen geduldigen, ruhigen Gabriel Clemens, der wirklich Platz für Platz die Order of Merit hochklettert. Der hat noch bei keinem Major irgendein Highlight gesetzt. Der hat noch kein einziges Turnier gewonnen, ist trotzdem unter den Top 32 und geht ganz langsam, ganz beharrlich diesen Weg nach oben. Und du hast auf der anderen Seite einen Nico Kurz, der, wenn er das dann schafft, die Q-School, und dann hoffentlich auf der Profitour dann im nächsten Jahr dann am Start sein wird, das ist halt ein Kandidat, glaube ich, wo du bei jedem Turnier, ob groß oder klein, völlig egal, damit rechnen musst, dass der da voll durchgeht. Also letztes Jahr WM-Debüt, Alexandra Palace, dritte Runde, ist schon an sich geil. Aber da dann noch ein 8 perfekte Darts zu werfen, fast den 9 Darter zu werfen, absolutes Highlight, auch rückblickend, gehört in jede Rückschau und jeden Rückblick auf die WM. Diesmal 3 High Finish hintereinander. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das überhaupt mal gesehen habe. Also ich gucke jetzt auch nicht alles, aber also für mich war das erste Mal. Unglaublich. Das ist einfach ein Typ, der sich auf diesen Bühnen wohlzufühlen scheint und der wirklich diese ganz besonderen Highlights setzen kann. Und ja, diese Verbindung, ja, diesen sicheren zu haben, der immer mal dritte Runde, Achtelfinale, ich rede jetzt nicht nur von der WM, aber immer mehr, immer tiefer in die Turniertableaus reingeht und diesen einen Typen, der wirklich diesen besonderen Moment kreieren kann, finde ich total spannend.
Ich kann es dir sagen, Lutz, ich kann es dir sagen, statistisch interessiert dich ja auch mal sowas, das hat es schon gegeben, diese 3 High Finishes in 3 aufeinanderfolgenden Legs, aber nicht mit diesen hohen Zahlen. Also von den höchsten Zahlen oder von den Zahlen war er da absolut on the top und ist dementsprechend momentan, was die WM da betrifft, der Mann mit den krassesten High Finishes in diesen 3 aufeinanderfolgenden Legs. Also das ist eine Ausnahmeleistung und cool. Das hast du gut angesprochen. Ich finde, der hat jetzt 2 Weltmeisterschaften gespielt, der Typ ist eine absolute Rakete und hat halt noch nie irgendwie enttäuscht oder hat, also okay, war jetzt auch nur 2-mal, aber er hat in diesen 2 Auftritten sowas von abgeliefert, auch wenn er jetzt verloren hat, aber das, was er gespielt hat, zeigt mir halt einfach, der hat's drauf auf dieser Bühne, auch gegen einen Deutschen, wo nochmal ein anderes Mindset drin ist, weil du irgendwie gegen jemanden spielst, den du gut kennst, hat er erneut abgeliefert. Also ich finde, das, wie du sagst, ist für mich einer der, boah, warum kann der nicht schon Profi sein?
Ja, und er ist unglaublich smart, ne? Er ist unglaublich smart. Also das, was er neben der Bühne, also ich sag mal, die Mediendisziplin ist ja nicht seine. Das macht er nicht so gerne, macht ihn aber vielleicht auch für den einen oder anderen auch sympathisch. Aber auf der Bühne, also auch in der ersten Runde gegen Andy Hamilton, wie der diese Mindgames beantwortet hat, mit suffisantem Grinsen. Oder wenn du auch siehst, er macht dieses High-Finish und wie er sich freut, diese positive Ausstrahlung, ja, diese Sunny-Boy-Attitüde und trotzdem auch dieses Coole. Ich glaube, das kommt einfach mega gut bei den Leuten an. Dazu ist er noch jung und spielt halt spektakulär. Also tolle Verbindung. Die beiden auf der Profitour nächstes Jahr. Ich bin dabei.
Ja, absolut. Also und vor allem auch, was du angesprochen hast, dieses Lachen, dieses Entspannte und sich dann irgendwie gar nicht so ernst nehmen, beziehungsweise sich so, ja, vielleicht auch ein bisschen selber wundern, dass ich das jetzt geschafft habe. Also das ist noch eine besondere Unbekümmertheit, gar keine Frage. Aber und ich bin auch ein totaler Fan so von seinem Wurfstil. Also ich finde das, find das mega, was man da sieht.
Wie fest steht er denn eigentlich? Also da bewegt sich ja nichts außer dieser Unterarm. Das ist ja Irrsinn.
Der müsste Tripod heißen.
Ja, wirklich. Also das ist ja Wahnsinn. Das ist ja echt.
Tripod, weißt du mehr?
Bitte?
Ist egal.
Schlechte Witze, dafür ist Lutz Wöckner zuständig. Nein, Jana, bitte weghören, alle anderen auch kurz abschalten. Nein.
Aber Jana hat recht. Finde ich. Also es ist ja bis hin zur Frisur, wo auch alles, ich weiß nicht, wie viel Spray oder Wachs, eigentlich müsste man mich mal fragen, was er sich da reinknallt. Das ist
aber
ja
bombenfest. Ich weiß, dass ihm das extrem wichtig ist, dass die Haare
ich
sitzen.
Weiß,
ne? Also
ich weiß.
Muss on fleek sein, sondern vorher geht er nicht auf die Bühne.
Ja, ich glaube, er findet es auch mega scheiße, dass wir da jetzt hier drüber reden, aber sorry, Nico.
Nee, wir machen das genau richtig, weil wir tun ihm Gutes, weil morgen ruft 3 Wettertaft an und dann ist alles in Ordnung. Ja, da hat er den ersten Sponsorvertrag, ganz fett. Wer hat schon einen Sponsorvertrag für seine Haare? Nico Kurz, und zwar nach Weihnachten. Pass mal auf. Da ruft Wella oder Schwarzkopf oder wer auch immer an. Ganz sicher.
26
und übrigens, wir haben auch noch keinen Sponsor für diesen Podcast, ganz nebenbei. Frage für einen Freund, genau.
Aber 3 Wettertaft ist bei mir nicht so. Also da müsstet ihr dann als Models irgendwie einstellen. Das funktioniert bei mir nicht mehr.
Ja, du kannst vielleicht den Spot sprechen.
Ja. Ist okay.
Ja. Aber Gaga müssen wir auch noch, habt ihr auch schon angesprochen, aber finde ich auch, gutes Thema, Lutz, dieses ständige Verbessern, dieses ruhige Verbessern. Wir haben da auch mal in einer früheren Folge, glaube ich, schon einen Satz drüber verloren, das, was auch sein Mentaltrainer mal irgendwann gesagt hat, wir haben so eine ganz besondere Entwicklung mit ihm vor und die sieht nicht vor, irgendwie jedes Turnier wegzurocken, sondern die sieht vor, sich ständig zu verbessern und so einen kleinen und einen langen Weg der kleinen Schritte zu gehen. Und das sieht man bei ihm einfach, dass das passiert. Und das finde ich so interessant, dass man sich was vornimmt und offensichtlich dieser Plan immer wieder Realität wird in diesen kleinen Schritten. Sehr, 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 sehr schön zu sehen. Ja, also
ich gespannt.
Freue mich aufs nächste Match.
Ich fand in dem Match, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es war ja Gagas erstes Match, da war ja so ein bisschen der Vorteil auf Seiten von Nico, weil er halt einfach schon das Erstrundenmatch gespielt hat. Und ich hatte das Gefühl, der ist halt im dritten Satz erst so wirklich angekommen. Und ich habe Gaga auf der Bühne noch nie so selbstsicher erlebt und tatsächlich dann auch danach im Interview nicht, wie gestern. Also auch so von wegen jetzt, Peter Wright is next, so Weltmeister ist es jetzt, dass man sich denkt so, ach, musste das jetzt schon sein? Oder ist es, wow, ich bin angekommen, ich spiele bei der Weltmeisterschaft gegen den amtierenden Weltmeister. Da war er so, Mann, das ist geil. Genau darauf habe ich Bock und genau dafür mache ich das und ich kann den besiegen. So, also da war überhaupt, ich fand den so selbstbewusst gestern und ich traue es ihm irgendwie zu. Ich traue es ihm echt zu. Also ich habe irgendwie ein gutes Gefühl.
Ja, ich muss an der Stelle mal eine Lanze für den Kollegen Marvin Vandenboom von Daten.de brechen. Der hat vor ein paar Tagen in einem anderen Medium gesagt, dass er fest davon ausgeht, dass Peter Wright gegen einen Deutschen ausscheiden wird. Da wollte ich nochmal dran erinnern. Ich fand das sehr mutig, aber jetzt, so wie Jana es jetzt auch gerade gesagt hat, ich glaube, nach dem Match, was wir gesehen haben im deutschen Duell, was für beide auch nicht leicht war, warum nicht? Warum nicht?
Das stimmt. Ja. Warum nicht, würde ich auch sagen. Kann deutlich schief gehen, aber es kann auch echt spannend werden und er kann den wuppen, da bin ich mir auch sicher. Also der hat mittlerweile so eine Qualität. Lassen wir uns überraschen, aber während wir jetzt sprechen, wissen wir ja nicht, was passiert, aber während wir jetzt sprechen, wissen wir, dass einer souverän bislang gespielt hat, auch wenn es nur ein Spiel war, nämlich MVG, ich glaube mit einem 108er Average und zwischendurch auch mal deutlich über 110 gespielt, ich glaube im dritten Satz, also das 111, war Monster-Performance. Und dann, Leute, jetzt muss ich auf was zurückkommen, was ich gesagt habe. Und ich habe ein bisschen gelächelt, weil du gerade den Marvin ansprichst. Ich habe ja mich auch aus dem Fenster gelehnt und gesagt, pass mal auf, einer gewinnt's nicht. Das ist Gervin Price. Und dann schwitzt er sich an, volle Möhre gegen Jamie Lewis, wo ich so dachte, okay, das Ding, das ist exemplarisch dafür, dass er nicht locker ist bisher bei der, oder was heißt bisher, in diesem ersten Spiel bei der WM. Und wenn der Lewis da nicht aufs falsche Doppel geht oder beziehungsweise sich bei der 68 überwirft, ey, dann wird das echt sackeng für den Typen. Also,
ja, und auch im nächsten Leg, ne, hat er drei, glaube ich, auf der Doppel 16 oder Doppel 8 nochmal, Lewis, ne? Also, dass Gervin Price noch im Turnier ist, liegt nicht an Gervin Price, sondern an Jamie Lewis. Eindeutig, gebe ich dir recht.
Ja.
Und danach, ich weiß nicht, ob ihr das Interview gesehen habt, hat er sich ja, nicht beschwert, das wäre falsch. Ich mag ja auch Gervin Price, ich bin ja ein kleiner Fanboy. Aber trotzdem, also das, dann, sich danach hinzustellen und zu sagen, ja, die Leistung und so, aber es sind halt auch keine Fans hier, ne? Also das ganze Jahr haben sie Geisterspiele gehabt, das müsste er mittlerweile kennen. Und er war damit ja auch recht erfolgreich und das hat ihm auch Wayne Mardell dann entgegnet. Woraufhin Gervin Price dann sagte, ja, aber da war die Kulisse, also die eingespielten Fanstimmen seien bei den anderen Turnieren lauter gewesen. Und man möge doch bitte jetzt den Regler mal ein bisschen nach oben drehen. Also boah, das damit zu begründen, fand ich schon ein bisschen dünn.
Überhaupt darüber zu sprechen, also ganz ehrlich. Dreht's mal 3 Dezibel lauter, dann löwet auch wieder bei Gervin Price. Ja. Ich glaube nicht.
Ja, ja, aber das ist ja dann auch ein klares Zeugnis von Unsicherheit, von Wissen, das war eigentlich nicht die Leistung, die ich zeigen wollte, um auch direkt anzudeuten, pass mal auf, ich gewinne das hier, ich bin der Beste des Jahres, mehr oder weniger, ich habe das gespielt, wovor eigentlich alle Angst haben, das hat er natürlich im ersten Spiel nicht gezeigt und dann versucht sich vielleicht auch so ein bisschen rauszureden. Also der wusste schon, dass das ein ganz, ganz enger Einlauf war in die nächste Runde, ohne Frage. Also schade, aber auch gut zu sehen natürlich, dass Jamie Lewis da wieder voll dabei ist nach seinen Problemen und mit der Weltspitze da echt battlen kann. Richtig cool.
Ja, freut mich vor allem für ihn auch, weil das war schon irgendwie dramatisch, was der da geschildert hat. Und dass er da so schnell wieder rauskommt, hätte ich nicht erwartet. Also das, ich hätte gedacht, wenn die Geister einmal geweckt wurden, so im Kopf, ne, dass man da irgendwie länger irgendwie gegen ankämpft. Aber das hat er echt gut in den Griff bekommen. Freut mich sehr für ihn. Und zu MVG wollte ich noch kurz sagen, ich war total gespannt, wie der in sein erstes Match gehen wird, weil sein Gegner war sogar, das war die erste Weltmeisterschaft, die der gespielt hat, der war WM-Debütant, das war auf dem Papier eine ganz, ganz klare Sache. Und vor dem Spiel hatte ich ihn gefragt, ob da irgendwie das Risiko besteht, da seinen Gegner zu unterschätzen. Und eigentlich, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich finde, MVG ist in seinen Interviews super durchschaubar, weil ich finde, der spielt da richtige Mindgames mit seinen Gegnern. Der redet jeden Gegner immer ein, dass er, also ist ein super guter Spieler, aber der ist noch nicht so weit. Ne? Also wenn du den Tsugaga zum Beispiel befragst, super Player, aber der muss noch viel lernen. Um immer so zu vermitteln, so, ja, lass die alle mal machen, aber der Big Boss in dem Geschäft, hier bin immer noch ich. Und das hat er bei vor dem Spiel überhaupt nicht gemacht. Also ich habe die Frage gestellt eigentlich und wusste, habe genau mit so einer Antwort gerechnet. So von wegen, ja klar, guter Spieler, aber erste WM, der muss noch. Überhaupt nicht. Also er war so, hey, hier bei dieser Weltmeisterschaft spielt keiner, der es nicht verdient hat und der es nicht drauf hat. Du musst hier jeden Gegner zu 100% ernst nehmen. Und da habe ich so gedacht, hoppla, bist du's? Und auf der Bühne hat er dann sowas von performt und abgeliefert. Da habe ich mir nur gedacht, okay, Michael van Gerwen ist zurück.
Aber ich glaube, ich kann das total nachempfinden, weil wenn du jahrelang der Geilste bist, dann redet man halt so. Also ich verstehe das total, kann mich da sehr gut.
Du weißt, wovon er spricht, oder was willst du uns jetzt hier gerade sagen?
Lutz kann sich in MVG nicht nur von der Haarpracht wiederentdecken und wiederfinden. Sehr schön. Aber das ist auch völlig normal. Also ich mag das zum Beispiel, Jana, weil er recht hat. Ne? Also die Frage ist immer, ob man es so artikulieren muss in dem Moment und ob man es gefühlt vor jedem Gegner sagen muss, bin ich voll bei dir. Aber das habe ich schon immer an ihm total gemocht. Wenn du die Eins bist, gibt es so viele in Sportarten, die immer sagen, oh ja, aber die sind auch gut und ich bin ja auch total zurückhaltend, weil man muss jeden Gegner ernst nehmen und respektieren. Ja, natürlich solltest du das, ja, weil das irgendwie zum guten Umgangston dazugehört und auch vom Fair Play logischerweise damit zusammenhängt. Aber ich finde, er macht genau das, was ihn halt auch gut macht und was ihn über die Jahre eben zu Nummer 1 gemacht hat. Dass er immer denkt, ich bin besser als die anderen. Wenn ich gut spiele, schlägt mich sowieso keiner, weil ich bin der Beste. Ich spiele immer noch einen Gang mehr als die anderen. Und das ist natürlich zum einen bei den anderen im Kopf drin, aber er hat es halt auch über so viele Jahre abgeliefert. Und jetzt macht das vielleicht auch sogar noch ein bisschen intensiver, kann sein. Und das stimmt schon, das ist echt immer so ein, wie soll ich sagen, so ein Interview-Satzbaustein, die er da aneinander reiht. Ne? Also es sind so, da kannst du quasi, da gibt es doch so, wie heißt das immer, dieses Spiel, was man immer spielt, wenn ein Kommentator ein bestimmtes
Bingo.
Wort sagt.
Bingo.
Bingo, genau. Das ist dann so MVG-Bingo kannst du da spielen. Da hast du so Satzteile und die schiebst du so aneinander und da gibt es so viele klassische Aussagen, die der immer wieder sagt. Also das ist überragend. Das ist,
und immer eingeleitet
mit vor,
to be fair.
Nee, das ist Rob Cross. To be
das
fair
Rob
und
Cross.
In all fairness, das ist absolut genau. Rob Cross.
Aber MVG auch.
Da macht ihm keiner was vor. Ja, aber im Vergleich zu Rob Cross, das Bingo geht safe an Rob
also
Cross.
Also er ist noch fairer.
Aber er ist noch fairer, definitiv. Aber zu MVD wollte ich nochmal sagen, ich finde, hier kommt wieder die Hobbypsychologin, das wissen wir ja spätestens seit der Folge mit Shindy. Aber ich finde, er macht das schon auf so eine Art und Weise, um den Gegnern eben genau das auch immer wieder im Kopf zu behalten, dass
aber auch
jeder
sich.
Gegner so denkt, ja, auch sich, natürlich, ne, dass sich jeder immer so denkt, nee, klar, also MVG ist die Nummer 1 und gegen den habe ich eh nichts zu holen, so, ne, das versucht er schon immer aufrechtzuerhalten. Und ich habe halt eben gedacht, genau in diesem Jahr, wo es halt mal nicht so lief und wo wir auch im Vorhinein gesagt haben, so spannend, wie er damit umgehen wird und auch seine Gegner, dass man jetzt irgendwie sieht, okay, MVG ist schlagbar geworden, hätte ich jetzt eigentlich erwartet, der spielt dieses Spiel hoch 2. Weißt du, jetzt fängt er erst recht an, irgendwie so zu sprechen, von wegen, hey, macht euch mal keine Sorgen, ich bin immer noch der Alte. Aber gar nicht, ich fand ihn fast bescheiden, würde ich ja jetzt mal sagen. Und das macht ihn dann für mich wieder ultra sympathisch, diese bescheidene Haltung im Vorhinein und dann mal eben 108er Average davon auf der Bühne abzulegen. Und ja, dann einfach Taten sprechen zu lassen. Ne?
Ich finde auch, dass seine Größe zeigt sich eigentlich in der Niederlage dann. Also dieses Trommeln vorher und diese Masche finde ich absolut okay, zumal er ja dann meistens auch dann entsprechend abgeliefert hat in den letzten Jahren. Aber seine Größe hat sich immer für mich in den Niederlagen gezeigt, weil da war er immer stark. Also das muss man auch sagen. Ne? Da hat er nicht irgendwie, er ist brutal ehrgeizig, aber er hat das dann anerkannt. Also erinnern wir uns an das letzte WM-Finale. Großartiger Verlierer. Und deswegen finde ich, ich werfe ihm da auch nichts vor.
Nein, absolut nicht.
I can only blame myself.
Ja.
Richtig.
To be fair.
I can only blame myself.
To be fair.
Sein Lieblingssatz da. ich würde noch mal einmal springen thematisch, aber ich bin halt ein sprunghafter Typ, von daher ist mir das jetzt auch komplett Latex, aber ja, weil wir die Gedankenwelt von Lutz Wöckener, wir schauen rein in seinen Kopf, was passiert gerade, die Fantasie, oh nein, wir wollen
das war schon der zweite heute, ich glaube, der kriegt langsam Lagerkoller da in seinem Dartskeller.
Ich habe überhaupt nichts gesagt, ich habe doch gar nichts gesagt.
Geh mal ein Ründchen an eine frische Luft, Lutz.
Ja, es dauert noch.
Jetzt weiß ich auch, warum dieser Haken da an der Decke hängt beim Lutzgatter im Keller. Alto,
stopp,
Benni.
Stopp, stopp.
Ja. Welcher Haken? Ich sehe keinen
Achtung,
Haken.
Jetzt kommt eine Werbeeinspielung.
There is no spoon.
Nein, aber was ich noch thematisieren wollte, weil wir bei den Deutschen eben waren, und ich will es echt nicht vergessen, weil das ist mir zu wichtig. Max Hopp müssen wir natürlich auch noch kurz ansprechen, nachdem er ausgeschieden ist. Ich fand es sehr interessant, wie die deutschen Medien mit Max Hopp umgegangen sind nach dieser Niederlage. Das war sehr negativ, wie ich jetzt so es aufgefasst habe, also zumindest von den verschiedenen Medien, die ich so durchforstet habe. Wie seht ihr das und wie seht ihr auch seine Leistung bei dieser WM in diesem Jahr?
Jana, ich fand seine, ja, ich fange mal an. Ich fand seine Leistung auf der Bühne gut. Ich finde einfach, der ist an einem zu starken Gegner da in dem Moment gescheitert. Mervyn King war brutal gut, hat brutal gut gespielt. Gegen den wäre auch Nico Kurz rausgeflogen im ersten Spiel. Davon bin ich überzeugt. Und ich finde, Max hat sich immer wieder reingekämpft in dieses Spiel. Und da sehe ich meiner Meinung nach eine Weiterentwicklung bei Max. Weil ich glaube, vor 2 Jahren wäre er in so ein Spiel nicht mehr zurückgekommen. Nach dem ersten Satz habe ich gedacht, der kann froh sein, wenn er hier ein Leck holt. Ne? Und dann hatte der wirklich nochmal die Chance, das Ding wirklich noch zu holen. Und das, finde ich, ist ein Schritt nach vorne. Und da sehe ich auch wirklich eine Weiterentwicklung bei ihm. Und deswegen, finde ich, darf man ihn dafür jetzt nicht einen zu großen Vorwurf machen. Mervyn King war super, super gut an dem Tag. Überhaupt gerade im Moment.
Ja, was die Analyse der Leistung angeht, würde ich Jana komplett recht geben, unterschreibe ich. Ich finde auch, er hat das gespielt, was er momentan spielen kann, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und vor allem hat er Biss gezeigt. Er hätte das Ding auch 0-3 verlieren können gegen einen super starken Mervyn King. Mhm. Er hat dann noch einen Satz geholt. Das hat man von ihm nicht immer so gesehen. Er hat selber, finde ich, nachher relativ negativ gesehen. Also da habe ich mich gewundert. Ich fand, in der Vergangenheit war es oft andersrum, dass man gesagt hat, oh Mensch, ey, da hättest du aber echt heute mal ein bisschen mehr machen können. Und da war er, nö, alles gut, ich bin zufrieden. Ja, klar wäre ich gern weitergekommen. Da dachte ich so, hä, was ist das jetzt? Naja, könnte es mal ein bisschen kritischer sein. Und diesmal war es genau umgedreht. Da habe ich gedacht, Mensch, Max, tolle Leistung, kannst du erhobenen Hauptes wieder nach Deutschland fahren. Und er hat dann aber so, ich kann ihn jetzt nicht zitieren, aber so, ja, das ist zu wenig, da hätte irgendwie mehr, war mehr drin für mich.
Ich bin echt wütend.
Ja, oder wütend, genau. Ja. Also, vielleicht liegt es aber dann auch an mir, dass ich das falsch sehe, keine Ahnung. Was mich interessieren würde, Sascha, du sagst negative Berichterstattung, ob du das vielleicht konkretisieren könntest, weil mir ist es jetzt auch häufiger in den Tagen danach begegnet, dass Leute erzählt haben, dass Hopp so negativ gesehen wurde. Oder ich habe es gar nicht festgestellt. Ich habe dann aber auch ein paar Kommentare dann noch gelesen, irgendwie in den sozialen Netzwerken. Ja, da gibt es dann schon wieder diese Hop-Hater. Kann ich mich nicht anschließen. Ich finde, er hat eine absolut astreine Leistung gezeigt. 2. Runde gegen einen sehr, sehr starken Mervyn King ausgeschieden. Fertig.
Ja,
das sehe ich auch so.
Das meine ich auch und das habt ihr ja schon meiner Meinung nach auch sehr treffend analysiert. Ich habe auch gar nicht so den Sinn gesehen, in dieser Partie Max Hopp irgendwie jetzt vielleicht sogar zum Favoriten zu machen oder
null,
nach dem Motto.
Null.
Also das ist ein Mann, der hat vorher noch ganz deutlich gezeigt, was er spielen kann, Mervyn King. Ja, also das war ja nun sensationell, auch wenn er das Finale dann bei den Players dann verliert, aber ich finde, von daher hat Max ja noch nicht mal annähernd auf diesem Level das gezeigt, was Mervyn King seit vielen, vielen Jahren spielt. Also von daher ist ja klar, dass der Favorit war und dass die Wahrscheinlichkeit eher höher ist, dass er rausgeht. Und es war jetzt nicht 50-50. Ich finde, das ist immer irgendwie dann in jedem Fall 60-40 für Merv King.
was ich meinte ist, aber vielleicht will ich da jetzt auch nicht den Fehler machen, Dinge zu vermischen und jetzt auch die Medien, sprich klassische Print oder was auch immer Medien digitaler Natur, mit Kommentaren, die du gerade angesprochen hast, zu vermischen. Das sollte ich jetzt nicht tun, das wäre auch ein Fehler und wäre auch ungerecht. Ich habe nur immer schnell so diese Überschrift im Kopf, Max Hopp liefert erneut nicht ab oder Max Hopp enttäuscht.
Aber gab es die denn wirklich? Weil ich habe die nicht gesehen.
Ja, also jetzt vielleicht nicht in dieser Klarheit, wie ich das jetzt hier formuliere, aber dann, wenn du dann vielleicht auch, wie du richtigerweise sagst, mal unter die Kommentare oder in die Kommentare gehst, in den Social-Media-Bereich, dich mal tummelst und guckst, was da so häufig eine Meinung ist von diesem Jungen,
da ist das brutal, ja.
Sehr voll. Enttäuscht, weil ich muss immer sagen, boah, ich verstehe das, dass jemand meint, er müsste jetzt Kritik äußern in den sozialen Netzwerken, weil es so einfach ist. Aber das ist eine Weltmeisterschaft. Da spielt einer bei einer Weltmeisterschaft mit, ja, und das seit er 16 ist. Natürlich ist es nicht das, was man vielleicht sich wünscht und dass da auch Möglichkeiten sind, schon mal weiterzukommen, auch in den letzten Jahren, als das, was er bisher geliefert hat. Absolut d'accord. Aber die tun immer alle so, als wenn das völlig normal ist, dass so ein Typ ins Halbfinale spielt. Und alles andere wäre eine Enttäuschung.
Und dazu muss man ja auch mal ganz kurz sagen, ich habe jetzt in meiner Recherche auf manche Gegner dann, habe ich auch immer dann mal geblättert und habe geguckt, okay, wann waren die denn mal bei einer WM dabei? Vor 6 Jahren einmal, vor 8 Jahren einmal. Mann, der Junge ist so jung und spielt seine 8. Weltmeisterschaft in Folge. Alleine das, ja. Diese Konstanz, die ist ja schon, davor muss man schon den Hut ziehen vor so einer Leistung. Das ist auch nicht normal, dass du einfach mal eben 8 Weltmeisterschaften spielst. Und ich bin da voll bei dir. Also immer so auf dieses darauf warten, dass er endlich mal im Finale steht. So, ja,
und Jana,
vielleicht ist es halt nicht.
Es ist doch nicht immer nur damit, oder sagen wir mal so, es ist doch nicht immer nur einer, ein besserer Mensch. Und das spielt dann so oft mit rein, finde ich. Da wird jemand auch dann beleidigt, weil er eine Leistung nicht abliefert. Die kann man ja kritisch hinterfragen. Und das ist auch unser Job. Und das gehört dann auch eben dazu, wenn man in der Öffentlichkeit so eine Sportart betreibt, gar keine Frage. Aber immer dieser Punkt, er ist ja ein Loser, so möchte ich es jetzt mal sagen. Dieses Wort kommt vielleicht jetzt nicht immer als Loser vor, aber auch mit vielen Facetten wird das so umschrieben. Und vielleicht ist er auch ein Spieler, der übrigens nie Halbfinale bei einer WM spielen wird.
Und genau das
vielleicht
ist er, glaube
wird er auch
ich.
Noch nicht mal.
Ja, aber
vielleicht wird er auch noch nicht mal, kannst sofort sagen, vielleicht wird er auch noch nicht mal Viertelfinale in seinen nächsten 20 Jahren bei einer WM spielen. Das mag sein. Ich glaube, er schafft es. Weil ich auch glaube, dass er momentan so die richtigen kleinen Schritte geht. Aber das wird dann auch dauern. Genau wie bei Clemens ja auch. Der spielt ja auch nicht bei seiner ersten WM direkt wie ein zukünftiger Weltmeister, sondern er macht die nächsten Schritte. Und bei Max, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn das dann so ist und wenn er vielleicht auch nie mal in die Top 10 kommt oder in die Top 15 kommt in der Weltrangliste, trotzdem ist es, was er bisher gezeigt hat, fürs deutsche Darts unglaublich wichtig und erfolgreich gewesen. Und das wird manchmal so negiert, finde ich. Das ist jetzt, soll jetzt kein Plädoyer für Max Hopp als solches sein, auch wenn es so klingt. Aber das ist ganz oft in so vielen Sportarten zu übertragen. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil es ist ja nicht so, als wenn der Typ nur auf der Couch liegt und nie was tut. Und dann wundert man sich, dass man nichts gewinnt, sondern da spielt viel mit rein, eine Personality, da spielt viel mit rein. Wie bist du grundsätzlich als Mensch gestrickt? Was ist in deinem Leben bisher passiert? Und das wird so oft ausgeblendet. Das finde ich manchmal schade, aber vielleicht überfordere ich auch den normalen Zuschauer.
Genau, ich geb dir komplett recht in dem, was du sagst. Und ich finde das eigentlich auch sehr schön, dass du hier mal so eine kleine Lanze für Max Hopp brichst, weil ich finde, inhaltlich und aus sportlicher Sicht gebe ich dir zu 100% recht. Ich glaube nur, dass man da jetzt tatsächlich Medien von dieser Social-Media-Bubble trennen muss, weil diese Social-Media-Welt ist leider sehr, sehr negativ. Und von der Couch aus, wenn man halt eigentlich die deutsche Fahne vielleicht gern oben halten würde in der WM und dann scheitert er halt da ärgerlich in einem Match gegen Mervyn King, lässt es sich halt dann auch mal ganz schnell irgendwie twittern oder auf Facebook schreiben mit Hannes_321 ohne Profilbild. Was ist das eigentlich für ein Loser? So, ne? Das ist halt das Problem auch von den sozialen Medien, ne? Und
Mit Hannes123 hast du jetzt übrigens Lutz' Fake-Account verraten, das war nicht so clever.
Ja, was finde ich jetzt auch ein bisschen kacke. Also deswegen habe ich auch gerade so ein bisschen komisch geguckt. Toll, dann nenne ich mich halt wieder Reichsbürger 180.
Oh nee. Oh Mann.
Ich wollte aber noch was sagen, ich habe die ganze Zeit meine Schnauze gehalten, was mir bekanntermaßen sehr schwer fällt.
Jetzt bitte, die nächsten 4,40 sind für dich reserviert.
Nee, ich brauche nur 0,40. die Erwartungshaltung, das ist das, was ich nicht verstehe. Also warum erwartet man von Max Hopp ein Halbfinale oder ein Viertelfinale? Nur weil er so oft dabei war, weil er so jung war? Also das hat sich mir nie erschlossen. Du kannst einzelne Matches bei ihm kritisieren. Da gibt es sicherlich welche, wie bei anderen Sportlern auch. Das ist völlig normal.
Ja.
Aber diese Perspektive aufzumachen und genau was du sagst, der hat so viel für Darts getan in diesem Land, ob das den Leuten gefällt oder nicht, ist es definitiv Fakt. Ich finde, es gibt zwei Personen, die bei dieser Verbreitung, und da rede ich jetzt nicht von den Anfängen, ja, da gab es ganz andere Leute, weiß ich alles, aber was diese Massenkompatibilität anmacht, was dafür sorgt, dass 3,2 Millionen ein WM-Finale zwischen einem Schotten und einem Niederländer gucken. Das liegt meiner Meinung nach an Max Hopp und Elmar Paulke. Das kann man gut finden oder nicht, aber das ist meine Meinung.
Mhm. 60 Sekunden waren das.
Oh, fuck. Ja, das ist in der Kürze liegt die Würze. Lutz Wirkener hat offensichtlich schon das Neujahrsziel schon vor dem 1.1. umgesetzt. Ganz stark. Lutz und Jana, lass uns nochmal weg von Max Hopp und vielleicht nochmal ein, zwei kleine Geschichten ansprechen, weil ich eben schon zu Beginn dieser Folge gesagt habe, da war schon so viel drin, da war schon so viel Buntes drin. Der Grinch war cool. Vielleicht auch noch ein Satz zu den Ladies, zu den Mädels. Lisa Eschen, das war ein Drama, die sich auch, glaube ich, war das bei, ich glaube, im fünften Satz bei 1-1, aber auch gar nicht mehr so ganz wichtig, wann. Aber sie hat sich dann nochmal mit 130 Rest, glaube ich, überworfen bei 1-1 im fünften Satz. Also da waren auch total dramatische Momente dabei.
Und sie hat einen Elfter da gespielt,
Jahr hatten wir halt, ja, genau, es kommt. Und dieses Jahr hatten wir halt nicht so diesen magischen Queen of the Palace, Fallon Sherrock-Moment bei dieser Weltmeisterschaft. Ist es, Jana, du als Lady, Ladies first, wie schade ist es, dass dieser Flow, sagen wir mal, zumindest in diesem Jahr bei der WM nicht weitergeht, so wie der Wahnsinn im letzten Jahr?
Ja, ich glaube, dass der gerade Lisa hat, im Fußball würde man jetzt sagen, der 12. Mann gefehlt, die Fans, also das ist, glaube ich, das war der entscheidende Faktor. Wenn die da gewesen wären, die hätten die halt eben nach der Geschichte vom letzten Jahr mit Fallon Sherrock, hätten die so nach vorne gepeitscht, ich glaube, dann hätte sie gewonnen. Und das finde ich so, das finde ich echt schade, weil ich glaube, hier und da braucht der ein oder andere Spieler / Spielerin halt dann auch nochmal so diesen Rückenwind. Und das wäre drin gewesen dieses Jahr, glaube ich. Und klar, das ist natürlich schade, das ist ärgerlich. Aber auch da glaube ich, dass Fallon Sherrock keine Ausnahme bleiben wird. Übrigens Dieter Hedman, die zweite von den zwei Frauen, die hat auch schon die UK Open, hat die auch schon mal zweimal einen männlichen Spieler geschlagen. Ne? Und auch da, um nochmal ganz kurz zurückzukommen auf diese Social-Media-Bubble, das war genauso Geschichte schreiben, wie es Fallon Sherrock gemacht hat, nur dass es da eben noch nicht diese sozialen Netzwerke gab, die das halt so in die Höhe gepusht haben. Ne? Und das wird wieder passieren. Also wenn es jetzt dieses Jahr nicht passiert ist, dann vielleicht im nächsten oder im übernächsten. Also das, auch da geht die Geschichte weiter. Lutz, gibst du mir zur Abwechslung wieder recht, oder?
Ja,
musst
ich will
mir jetzt mal widersprechen. Ja,
nee, ich wollte eigentlich gar nichts dazu sagen, weil für mich ist es. Ich möchte.
Der Womanizer. Der Womanizer in diesem Podcast muss was sagen.
Nix, der hält sich hier an Minuten und keine Monologe. Der sagt bei allem, ich gebe Jana recht.
Weißt du, woran das liegt, Jana? Der Lutz hat ja mit seinem täglichen Format, die Bordschau, schon so viel rausgefeuert. Weißt du, das ist.
Meinst du, er ist leer?
Den jetzt hier einfach noch. Ja, der ist leer. Der ist mental ist er leer. Also wir müssen dem auch einen Mental Coach langsam an den Start bringen, damit er auch sowohl tagsüber als auch noch abends, während wir jetzt aufzeichnen, abliefern kann.
Nein, ich sage natürlich gern was dazu. Ich will nur dieses zur Frau. Bordschau. Ich will dieses. Nee, dazu nicht. Das kann sich jeder gerne angucken und sich seine eigene Meinung bilden. Aber was die Frauen angeht, ich möchte es gar nicht mehr so thematisieren. Also ganz bewusst. Klar braucht man vielleicht diese, sag ich mal, diesen Anschub mit den Quotenplätzen. Ja, finde ich okay. Aber ansonsten hat Lisa Eschen in diesem Jahr mehrfach gezeigt auf der Tour, dass sie da absolut mithalten kann. Sie hat sich ganz normal qualifiziert, wie jeder andere Mann auch. Ist auch in der Szene mittlerweile ein ganz normaler Gegner oder eben eine ganz normale Gegnerin. Also das Geschlecht spielt da schon keine Rolle mehr. Deswegen freue ich mich eigentlich immer darüber, wenn ich dieses Thema nicht immer so besonders hervorheben muss. Ich habe jetzt auch keine spezielle Geschichte dazu gemacht in meinem normalen Job, sondern habe einfach dieses Match ganz normal bewertet, glaube ich, oder es zumindest versucht, damit da irgendwann mal so eine Normalität reinkommt. Ich weiß, es ist nicht ganz normal, weil es eben ein Quotenplatz ist, den sie besetzt, einen von zweien, aber da die Entwicklung bei den Frauen ja immer noch so weit hinten dran ist, gerade in der Breite auch, finde ich das okay, dass man ihnen da eine Möglichkeit gibt, auch präsent zu sein, auch sich für Sponsoren interessant zu machen und einfach zu zeigen, hey, hier bin ich, und vielleicht auch andere Mädels oder Frauen zu inspirieren, selber zum Dartpfeil zu greifen.
Ja, würde ich unterschreiben.
Absolut, können wir stehen lassen. Jetzt haben wir unsere 15-minütige Folge auch schon um 3 Minuten überschritten. Von daher würde ich sagen, machen wir hier und heute erstmal den ersten Deckel drauf. Mit dem Hinweis natürlich, dass Jana und auch meine Wenigkeit auf sicher schon mal das Karnevalskostüm für 2021 oder auch 2022 gesehen haben. Denn ich, Jana, werde auf jeden Fall Grinch. Ich werde Grinch. Es geht nichts mehr anderes.
Sesh, habe ich mich nicht in der meiner ersten WM und deiner letzten WM für Sport 1 mal als Grinch geschminkt sogar? Das muss ich nochmal rausfinden.
Das stimmt.
Das Foto, oder? Das war doch
sogar
Grinch.
Da ja, das war
du
so.
Mir, da hat sich Moritz Blume für uns Challenges einfallen lassen.
Stimmt.
Und ich musste
Alter,
mich
Jana,
als Grinch schminken. Hä?
Bist du die Inspiration für Joanne gewesen dann am Ende?
Ich just saying, ne? Ich sag nur die Fakten. Zusammenrechnen müsst ihr es jetzt.
Wow. Ich möchte nur noch eine Sache sagen. Einmal, damit ihr nicht denkt, ihr müsst euch Sorgen um mich machen. Also ich labere jetzt hier einfach nochmal rein. Ich muss noch eine Sache loswerden. Dimitri Gorbunov. Wie geil ist dieser Typ? Ich liebe ihn.
Dancing Dimitri the Second.
Er ist so, ich finde ihn mega geil. Also dieser Walk-on, die Hose, der Bart, der Gang. Alles. Also ich habe es, glaube ich, bei Facebook schon geschrieben, den kannst du in jeden Film der Coen-Brüder reinstecken. Wahnsinn, irrer Typ. Und Robert Marjanovic bittet um Hilfe, warum heißt Dimitri Gorbunov Uncle Sam? Das ist das, was er herausfinden möchte. Vielleicht kann ihm jemand helfen. Schreibt dem Robster.
Ich bleib da mal dran.
Ja, wir müssen mal recherchieren. Kann ich jetzt nicht helfen. I'm sorry, Robster. Ich kenne nur das Lied von Madness, I'm sailing across the sea to see my Uncle Sam. Guter Song gewesen damals, aber das ist lange her. Vielleicht wäre das dann auch ein Walk-On. Geht der damit auf die Bühne? Nee, das war da so ein... Was war das für ein Lied überhaupt? Ich habe es gar nicht auf dem Schirm.
Das war so ein Dance Richtung Techno fast, würde ich sagen. Eurodance, weiß ich nicht genau.
Ja, also irgendwie sowas habe ich da auch gehört.
Jungs, genau. Bevor ihr jetzt hier noch auf die Idee kommt, anzufangen zu singen, würde ich sagen, Deckel drauf auf das Ding hier.
Ja. Ich wollte jetzt gerade mit euch noch einen Weihnachtssong zusammen singen.
Okay.
Das war
bitte
meine Grundidee am Ende
bitte
dieses Podcasts. Ja? Okay, gut. Dann werde ich das einspielen. Vielleicht ist das das bessere Ende.
Super
genau.
Idee.
Leute, dann lieben Dank, dass ihr dabei wart. Jana, viel Spaß weiterhin in deiner Quarantäne da in Kölle. Aber du machst ja trotzdem weiter, das ist schön, haben wir dich ja auch schon gesehen im Fernsehen, und der Lutz, den sehen wir ja auch weiter und hören ihn ja hier in diesem Podcast, aber ich darf das machen, er selber wollte gerade nicht Cross-Promo machen.
Nee, das machen ja andere im
Darts-Bereich. Wir wissen, wie wichtig Cross-Promo ist, man hört das ja auch ab und zu im Fernsehen, was Cross-Promo ist, so jede Minute. Lutz macht die Bordschau bei Welt. Und da ist sie abzurufen, glaube ich, los. Lutz, ne? Da kümmerst du dich auch immer um die Themen des Tages, oder? Darfst du gerade noch 20 Sekunden zu sagen, was
ja,
du da
aber
treibst?
Jetzt denkt doch jeder, dass ich dir das vorher aufgetragen habe, dass du das, wirklich nicht,
ja, das,
ne?
Das hast du dir ja auch teuer bezahlen lassen.
Ja,
jeden Tag kleiner Talk, 10-12 Minuten zur Darts-WM, aktuelles Geschehen, jedes Mal ein Gast. Jana war auch schon da, live zugeschaltet aus London, und Sascha, wenn du dich jetzt in den letzten 40 Sekunden nicht noch komplett daneben benimmst, dann lade ich dich auch mal ein, nach Weihnachten.
Das ist mega, weil jetzt, finde ich, habe ich einiges dafür getan, dass wir dich groß machen. Olli Schulz würde übrigens sagen, ich bin deine Penispumpe, Lutz. Also das ist einer meiner Lieblingswitze übrigens. Ich mache dich groß.
Ich brauche keine Penispumpen, mein Freund.
So, dieses Debakel wird jetzt beendet. Danke fürs Zuhören. Das ist mutig, dass ihr so lange dran geblieben seid, aber wir freuen uns drauf. Und erzählt weiter, dass wir hier auch ein bisschen über Darts quatschen. Bis dahin, macht's gut. Liebe Grüße.
Ciao, ciao.
Ciao.